Herzlich willkommen zum MCNZ Pixelplausch.
Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 5. Folge vom Pixelplausch. Wir haben uns wieder in unserem Wohnzimmer zusammengefunden, auch wenn es bei Georg und mir ein bisschen stressig war die Woche, weil wir beide eine Aufnahme parallel hatten. Aber wir haben es geschafft, das Wohnzimmer wieder sauber zu machen für unsere fantastischen Gäste. Georg, wen haben wir da?
Heute haben wir da unseren lieben Luca, der ist ja fast schon Stammgast hier aus der MZZ-Community. Und ich freue mich, dass wir auch Dennis begrüßen dürfen. Dennis aus der sag mal, Bubble-Videospielgeschichten. Dennis, hallo, und ich sage, stell dich doch gleich mal kurz vor.
Ja, hallöchen erstmal. Ich bin tatsächlich, glaube ich, in ganz vielen Bubbles unterwegs. Die Stimme wird wahrscheinlich niemandem groß bekannt vorkommen, es sei denn, irgendjemand ist Unterstützer bei den Nerdwelten, denn da bin ich tatsächlich im Hintergrund so ein bisschen tätig. Mach für die kleinen Grafikarbeiten, zum Beispiel die Episodencover oder andere Kleinigkeiten. Genau, VSG hattet ihr schon angesprochen, da habe ich auch den ein oder anderen Artikel schon geschrieben oder auch mal eine Top-Liste, Super Nintendo-Spiele zum Beispiel. Fehlt mir ehrlicherweise in letzter Zeit aber auch leider die Zeit, um da mal ein bisschen aktiver zu sein. Ich gelobe Besserung, aber jetzt habe ich mich auf jeden Fall mal zu euch verirrt und ja, bin gespannt, wie es heute so läuft.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist und sind schon ganz gespannt an, was du nachher für ein Thema mitgebracht hast. Ich will noch kurz ein kleines Feedback oder einen Rückblick auf unsere letzte Folge, auf die vierte Folge geben. Da hatten wir uns ja unter anderem über Videospiel-Conventions ausgetauscht und wir freuen uns da sehr, dass es im Forum in community.wasted.de da durchaus auch eine Diskussion gab und gibt noch. Wir haben da kontroverse Meinungen hervorgerufen und ja, diskutiert doch gerne weiter auch zu dem Thema mit oder auch zu den Themen, die wir heute ansprechen, wo wir natürlich das Ganze wieder im Forum als Thread aufmachen werden und dann zur Diskussion freigeben werden. Genau, ja, ich würde sagen, Gäste zuerst. Dennis, sag doch, was du uns für ein Thema mitgebracht hast.
Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, wo ich kurioserweise eigentlich eine Unterstützerfolge für die Nerdwelten schon für aufgenommen habe. Die ist aber im Giftschrank verschwunden. Da habe ich mit dem Ben Dibbert über das Thema gesprochen, wie ich mich quasi durch Videospiele damals letztlich ein Stück weit für klassische Musik begeistert habe. Also ich sitze jetzt hier nicht Pfeife rauchend in meiner 3 Meter hohen Holzbibliothek mit Wendeltreppe und lausche nur dem Grammophon, wenn da Mozart oder Bach laufen, so nicht. Sondern vielmehr begeistert mich heute immer noch, genau wie früher, so Orchestermusik, sage ich mal. Also Symphonieorchester, die beeindrucken mich einfach, wie das Zusammenspiel funktioniert etc. pp. Geweckt wurde das aber letztlich wirklich durch Videospiele. Also ich bin Jahrgang 1979 und entsprechend war mein erster Kontakt mit Videospielen der C64 meines Bruders. Wenn der in den Ferien schön weg war bei meiner Tante irgendwo in Köln und sicherheitshalber seine Diskettenbox abgeschlossen hatte, dann habe ich die natürlich entspannt geknackt und habe die nächsten 3 Wochen mich wenig vom Fernseher wegbewegt. Und dann kamen einem immer wieder Spiele unter und irgendwann hat man auch gemerkt, mit Melodien wiederholen sich, das kam einem immer bekannter vor. Je älter man wurde, umso mehr konnte man einschätzen, was das denn jetzt für Stücke waren. Wer die komponiert hat, war teilweise baff, dass das tatsächlich klassische Musik war. Aber es gab gerade beim C64 eben früher auch ganz viel popkulturelle Themen, die einfach aufgegriffen wurden. Im Artikel auf VSG habe ich da zum Beispiel habe ich auch etliche Videos verlinkt zu den Spielen mit Hörbeispielen. Da gibt es dann Klassiker, ich weiß nicht, wie firm ihr in der Szene seid, aber da gab es das Spiel Battle Through Time.
Sagt mir
so
jetzt
ein bisschen
nichts.
Wie, sagt ihr nichts? Ist so ein bisschen wie, es fällt mir der Name nicht ein, irgendwas mit Moon Patrol.
Das sagt mir was.
Arcade-Klassiker, genau. Also nach dem Prinzip funktioniert's, man fährt unten seinen Buggy über einem tauchen Gegner auf, vor einem tauchen Hindernisse auf, ausweichen, schießen und im Hintergrund läuft Musik. Und da läuft halt querbeet von, keine Ahnung, 5. Sinfonie von Beethoven über dieses TV-Titellied von MASH, Suicide is Painless, über den Imperial March, über den Donauwalzer, laufen da halt in einem Spiel schon unglaublich viele Themen ab. Und sowas hat mich da schon immer fasziniert. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen in den Bereichen sind. Vielleicht könnt ihr da erstmal was zu sagen. Ich würde nachher nochmal auf einen kleinen speziellen Bereich eingehen wollen. Aber erstmal so die Frage in die dreiköpfige Runde, muss ich ja dann sagen. Wann habt ihr denn dann so die ersten Erfahrungen gemacht? Oder habt ihr euch nie so für Musik begeistert? Wart ihr immer diejenigen, die in den Einstellungen erstmal die Musik ausgestellt haben und sich nur auf den Sound fokussiert haben? Bin ich da wirklich die Ausnahme von der Regel? Würde mich mal interessieren.
Jan, bist du musikophil?
Jein. Also ich wäre jetzt nicht der, der die Musik ausschaltet, weil ich finde, in Videospielen ist die Musik halt schon extrem wichtig. Also wenn ich mir so überlege, die Musik passt so gar nicht rein oder es ist so eine richtige Nervmusik, ja, dann würde ich das Spiel nach, weiß ich nicht, 5 Minuten ausschalten. Also ich finde, Musik und erzeugt auch eine Stimmung. Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, dass jetzt irgendwie irgendwas erreicht und es läuft dann irgendwie so eine hochbrausende Musik, das ist natürlich schon berauschender, als wenn da jetzt irgendwie nur dieser Mario-Düdel-Sound im Hintergrund laufen würde. Also ich weiß gar nicht, ich hatte mal ein Rollenspiel gespielt und das fand ich toll, weil da bist du in so eine Kirche reingekommen und dann fing so eine Kirchenmusik an. Also so, wie nennt sich das denn jetzt? Die Orgel. Genau, die Orgel fing dann an zu spielen und das war schon toll inszeniert. Also, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Lied es jetzt war. Also so tief bin ich da nicht eingetaucht. Aber ich finde schon Musik in Videospielen definitiv ein sehr wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, bei mir, sagen wir es so, ich bin tatsächlich jemand, der im Zweifelsfall die Musik nicht ganz ausdreht, also die Musiklautstärke, aber es doch sehr, sehr zurückfährt. Also ich mag das nicht, wenn alles andere auf 100% ist, dann gehe ich bei der Musik auf 20-30%, weil sie mich dann doch oft stört, aber natürlich gehört sie trotzdem dazu zu dem Spielen. Und es gibt ein Spiel, an das ich mich jetzt also wirklich erinnere aus der damaligen Zeit. Ich bin übrigens gleiches Baujahr wie du, Dennis. Also wir haben wahrscheinlich die gleiche Sozialisierung. Ich habe auch mit dem C64 angefangen. Aber beim Amiga kannte ich dann oder hatte ich ganz oft gespielt das Spiel Lost Patrol. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. So ein Vietnamkriegsspiel, wo man mit dem Hubschrauber, also das mit seiner Einheit als US-amerikanische Einheit, da ist der Hubschrauber abgestürzt im Dschungel und man muss sich wieder zurückkämpfen zur Basis. Und der Hintergrundsound oder die Hintergrundmusik, die eben natürlich immer wieder gleich war und auch ehrlicherweise auch keine Orchestermusik oder sowas, aber das hat sich für mich eingebrannt. Das kann ich jetzt quasi fast noch vorsummen. Bitte zwingt mich nicht dazu, aber ich habe das wirklich noch komplett im Kopf. Also. Und wie sieht's bei dir aus, Luca?
Ja, nächste Folge würde ich dich gerne vorsummen hören. Also du hast auch noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten. Würde mich sehr freuen. Willst du nicht? Nee, ist ein spannendes Thema. Als Dennis das vorgeschlagen hatte, dachte ich erst so, klassisch, mache ich ihn da? Ich glaube, meine klassische Musikerfahrung beruht sich auf ein halbes Jahr Klavier. Und dann war mir die Klavierlehrerin so nervig und dann habe ich das Ganze wieder sein lassen. Aber du hast dann ja zum Glück ausgeweitet auf Musiksoundtracks von Spielen. Und da sind mir zumindest dann doch ein paar Sachen eingefallen. Ich habe einen ganzen Ordner, vielleicht gehöre ich zu den wenigen, die auf Steam gerne die Soundtracks kaufen. Spätestens seit dem Steam Deck kann man ja am rechten Seitenmenü sogar wirklich permanent mit einem Main-Navi-Menü da die Soundtracks abspielen, was super ist. Aber seitdem kaufe ich die ganz gerne mal dazu und die kann man sich eigentlich immer DRM-frei als MP3 einfach runterladen. Und das heißt, ich habe hier einen riesen Ordner voll mit Soundtracks und die mache ich mir zum Arbeiten ganz gerne mal an. Ich spiele die klassisch über so einen Oldschool, so einen MP3-Player, ist jetzt nicht Winamp, aber ist was Ähnliches. Der läuft da einfach komplett mit Zufall durch alle Ordner durch und ich kriege also den kompletten Mix auf die Ohren. Die allermeisten Sachen könnte ich nie zuordnen, aber ich habe eben einmal rübergescrollt und es gibt 4 Dinger, die könnte ich wirklich blind im Schlaf zumindest die Hauptthemen erkennen. Das sind Disco Elysium, FTL, Faster Than Light, dieser Indie-Klassiker von vor Anno dazumal, Wonderstop, das ist der so ein Indie-Spiel, wo man eine Kriegerin auf ihrer Reise durch Burnout und sowas und Teekochen begleitet von vor einem halben Jahr oder so, und Outer Wilds, das Planeten-3D-Puzzlespiel und da vor allen Dingen das Hauptthema des allerersten Planets, dieser Wald, Timberheart heißt der, glaube ich. Also von den 4 Titeln gibt es mindestens 1 bis 2 Songs, die wirklich wunderschön sind und die ich immer sofort erkennen würde. Und da freue ich mich auch immer, wenn die dann in meiner riesigen Zufallsliste von, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich schon vierstellig, dann kommen. Die vielleicht das Einzige, was die gemeinsam haben, diese vier Dinge, sind, dass die relativ angenehm oder auch zurückhaltend in Teilen sind. Gerade bei Videospielmusik, und da habe ich gleich noch eine zweite Überleitung, wenn das in so eine, ich sag mal im weitesten Sinne Pixel-Ecke, Pixel ist wahrscheinlich falsch. Bit, ich bin zu jung dafür. Also wenn das so sehr, sehr hochfrequent und sehr schnell wird, dann ist es, finde ich, anstrengend zu hören. Die einzige Ausnahme, und ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich höre gerne auf Spotify den Turrican-Soundtrack von Chris Hülsbeck. Das ist auch so ein Ohrwurm-Ding. Aber vielleicht wisst ihr dann, was ich eben beschreiben wollte, mit was für einer Art Sound. Ich bin auch nicht mit dem Amiga aufgewachsen, also meine frühesten Erfahrungen sind irgendwie Windows NT oder 95 dann irgendwann danach oder so, aber das ist, da hatten die Spiele schon Bilder. Von daher wären das so meine Kommentare dazu, ja.
Ja, das Interessante ist ja.
Ist jetzt nicht so klassisch.
Ja, kein Problem, ja, aber das Interessante ist ja, dadurch, dass ich ja ein bisschen älter bin und in ich sag mal, in der 8-Bit-Ära angefangen habe, da war es halt wirklich nur Gequietsche und Gepiepe, was da teilweise aus den Lautsprechern kam, wobei der SID-Chip ja wirklich noch gehobenes Niveau auf den Plattformen war, würde ich mal sagen. Also auch wenn man sich anguckt, was zum Beispiel von den Nerdwelten der Ben auf seinem Kanal auf YouTube, kann ich jedem nur mal ans Herz legen, Nordisch Sound, was er da aus dem SID-Chip rausholt und auch moderne Lieder oder klassisch hier 80s Rock oder sowas auf SID nochmal nachvertont, das ist schon überragend. Also das, die Hardware, da hat da schon einiges hergegeben. Nichtsdestotrotz 8-Bit, es waren glaube ich 3 Kanäle oder so, die man damit bespaßen konnte. Heißt, die ersten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren natürlich auch relativ begrenzt, was jetzt ja die Tonqualität angegangen ist. Dann entwickelt man sich natürlich weiter. Das nächste 16-Bit-System war das Super Nintendo und auch da gab es ja Spiele, zum Beispiel Parodius, wo ganz viel klassische Musik unterkam, wo ganz viel auch, wie gesagt, wieder popkulturelle Elemente drin waren, aber halt eben ein ganz anderes Klangbild nochmal gegeben haben. Und je weiter sich das entwickelt hat, also nächster Schritt bei mir war, glaube ich, die PS2, dann die PS3, 4, jetzt ist es die 5. Und heute sind wir natürlich längst, also nicht erst bei der PS5, so weit, dass wirkliche Soundtracks auch von klassischen Orchestern eingespielt werden. Und eigentlich, gebe ich euch absolut recht, in einem richtig guten Spiel auch nicht fehlen dürfen, weil Musik so viel transportiert, so viel emotional auffängt und Gefühle vermittelt. Und ich denke nur mal an die Final Fantasy Spiele.
Final Fantasy 6. Der Konzert
ist nach wie vor zum Beispiel, ist auch für mich immer noch, auch spielerisch, geschichtlich und sowas, der beste Teil der Reihe. Unpopuläre Meinung, aber da klar, der Klassiker, diese Opernszene, das ging früher von ein bisschen Gejammer, was aus den Lautsprechern kam, was aber trotzdem super funktioniert hat. Wer sich heute jetzt diese Pixel Remaster zugelegt hat, ich habe mir die tatsächlich gegönnt, da ist das halt richtig vertont, da ist das richtig mit Gesang und wirkt dann natürlich nochmal ganz anders. Aber auch andere Sachen, wie gesagt, sowas wie Walkürenritt, der hier bei Battle Through Time vielleicht auftaucht, der bei Parodius wieder aufgetaucht ist, der aber dann auch gern mal wieder bei irgendwelchen anderen modernen Spielen aufgegriffen wird, wenn es irgendwelche dramatischen Helikopter-Szenen oder was auch immer ist. Also diese ganze Evolution auch mitzumachen, war natürlich auch super spannend und hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich heute auch mit, wie gesagt, nicht unbedingt immer mit klassischer Musik, ich finde, die kann je nachdem, was das für Stücke sind, auch furchtbar monoton und einschläfernd sein oder mich komplett verwirren, aber allein das, wenn man es denn Medium nennen will, Orchester, das ist heute eigentlich fast Usus, dass die AAA-Spiele, dass die wirklich da ihre Orchester zusammenstellen, Soundtracks aufnehmen und das halt einen unheimlichen Impact auf die Spiele hat, finde ich. Final Fantasy ist halt nur ein Beispiel, aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel anderes. Da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Kreis, wo es auch mittlerweile dazu kommt, dass wirklich hier das London Symphony Orchestra, also auch nicht die kleinen Schulorchester, sondern die richtig großen, weltweit bekannten Orchester, teilweise Konzertreihen haben, wo die ausschließlich Videospielmusik spielen. Weil die Musik das auch einfach hergibt, weil die einfach auch für einen Konzertsaal teilweise komponiert ist und da natürlich nochmal eine ganz andere Wucht entfaltet, wenn man sich so Konzerte mal live angesehen hat. Und das mache ich halt auch immer wieder sehr gerne, dass ich mir Also ich bin jetzt keiner, der zu Konzerten geht von irgendwelchen Rockbands oder sonst was. Mag an 1,70 Meter Körpergröße liegen, dass ich mich da nicht gerne in den Pulk stelle.
Ich sehe da auch immer nichts.
Das gibt mir auch nichts. Das ist ganz furchtbar. Dann muss ich oben auf die Tribünen und das ist dann auch wieder nichts. Aber so ein klassisches Orchester, das ist halt nochmal eine ganz andere Klangerfahrung halt auch einfach. Und mich beeindruckt das nach wie vor, dass diese Orchester einfach so unheimlich gut aufeinander abgestimmt sind. Also da gibt's ganz wenige Querschläge, die hören wahrscheinlich nur noch die Profis raus, wenn man sich so ein Konzert mal gibt, und das ist schon echt beeindruckend.
Bist du selber auch aktiv Musiker? Oder?
Tatsächlich nicht. Also wir hatten als Kind, wie gesagt, 80er Jahre, hatte wahrscheinlich jeder dritte Haushalt dieses komische weiße Casio-Keyboard rumliegen mit den klassischen Tönen, die das von sich gegeben hat. Ich habe da ein bisschen drauf rumgeklimpert. Ich hatte aber tatsächlich nie irgendwie professionellen Unterricht oder sowas. Ich habe mir das ein bisschen selbst beigebracht. Ich würde mal behaupten, dass ich auch ein ganz gutes Gehör für Musik bekommen habe, aber aktiv spielen kann ich so wirklich gelernt jetzt kein Instrument. Okay. Ich habe auch Musikunterricht in der Schule immer gehasst.
Ja, Blockflöten.
Das ist sein übriges. Ja.
Blockflöten. Blockflötenunterricht in der Schule. Ich meine, wir haben es doch alle gehasst, oder? Also ich habe da nicht einen schönen Ton rausgekriegt. Also das klang.
Also unser Musiklehrer hat immer gesagt, wer seine Flöte vergessen hat, der greift auf dem Lineal mit. Irgendwann hat halt drei Viertel der Klasse direkt das Lineal rausgeholt. Flöte schön im Rucksack gelassen. Das waren dunkle Zeiten damals. Ja. Ich hoffe, den Kindern bleibt das heute erspart.
Ja, es ist weniger geworden mit der Blockflöte.
Naja, aber tatsächlich, ich glaube, was klar ist, und ich glaube, da besteht ja, denke ich, hier dann Einigkeit. Also, dass die Musik wichtig ist, merkt man wahrscheinlich erst dann, wenn sie fehlt. Also, oder wenn sie plötzlich nicht da ist. Wenn man sie ausschalten kann, ist ja nochmal das eine, also so wie ich das eben mache, runterfahren und so weiter. Aber ein Spiel heutzutage ohne einen guten, sinnigen, abgestimmten Soundtrack, das würde man ja wahrscheinlich fast nicht mal mehr einem Indie-Game durchgehen lassen, ja? Geschweige denn einem AAA-Blockbuster.
Ja, es sei denn, es ist halt wirklich das Konzept, dass man bewusst auf Musik verzichtet, kann ja auch sein. Aber ich meine, stellt euch halt nur mal so ein Final Fantasy VII vor ohne Musik. Dann gäb's dieses Sephiroth-Thema nicht. Dann gäb's ganz viele andere bekannte Themen aus der Videospielserie überhaupt nicht. Das stellt einfach spaßeshalber euch diese Spiele mal ohne Musik vor. Das ist so ähnlich wie, also so ein bisschen Analogie zum Film. Guckt euch mal einen Film an und lasst die Filmmusik weg. Und wenn es nur der Klangteppich im Hintergrund ist.
Ja.
Das nimmt unheimlich viel vom Spielerlebnis weg oder eben vom Filmerlebnis.
Hast du da Links oder sowas, die wir mal in die Shownotes oder so packen könnten, wo so Best-of oder was auch immer?
Ja, ich kann ja einfach zu dem VSG-Artikel mal verlinken. Da sind ja ganz viele Videos eingebettet, ja, wo halt dann auch die Musik abgebildet wird, auf die ich da eingehe.
Sehr gerne.
Ja, perfekt.
Gibt auch auf Spotify wirklich viel. Also wenn man da einfach die bekannten, sag ich mal, Klassiker der Videospielgeschichte bei Spotify reinhaut, da sind wirklich viele auch hochgeladen, also auch offiziell.
Spotify boykottiere ich jetzt, nachdem da dieser Vorfall war mit der Pixelbeschallung, kennt ihr sicher auch.
Nein.
Poldi. Nein. Dann kann ich dir den Podcast auch sehr ans Herz legen. Also das ist wirklich mal ein sehr unkonventioneller Podcast, also sehr interaktiver Podcast, sehr schwer zu beschreiben, aber Poldi bespricht in jeder Folge ein Spiel. Mhm. Geht aber auch so ein bisschen, setzt das alles in einen zeitlichen Kontext, guckt, was war zu der Zeit, als das Spiel rauskam, im Kino, in den Charts, hat auch so eine ganz eigene, schlüpft da auch so in so ein paar alter Egos und dann gibt's immer ein Quiz und dann können auch Community-Teilnehmer, die können an den Folgen mitwirken, die können Intros, Outros sprechen, solche Geschichten. Also Pixelbeschallung kann ich jedem nur ans Herz legen, und Poldi hatte da jetzt eine Folge aufgenommen, wo er mit KI selbst generierte Musik zu seinen Spielen halt eben vorgestellt hat.
Ja, okay.
Jetzt hat er, wenn ich es richtig rekapituliere, bei Spotify die AGBs nicht ganz so im Detail durchgelesen, würde ich sagen. Und Spotify erlaubt halt einfach nicht das Abspielen von Musikstücken innerhalb von Podcasts, weil die wahrscheinlich drauf raus wollen, die Leute sollen sich die Musik gefälligst richtig anhören und sollen dafür im besten Fall Geld ausgeben. Also bitte nicht in Podcasts spielen. Jetzt wäre das erwartbare Verhalten gewesen, den guten Mann abzumahnen oder vielleicht mal kurz den Zeigefinger zu heben, aber die haben seinen kompletten Podcast, den er da gehostet hat, einfach komplett gelöscht.
Okay.
Er ist jetzt wieder am Start, er hat einen anderen Anbieter gefunden, er hat auch alle alten Folgen wieder hochgeladen. Aber das war natürlich so ein Event. Kurz danach haben sie auch lustigerweise noch den Preis erhöht für die Abos, wo ich mir gesagt habe, nee, komm. Ich habe vorher wenig Spotify geguckt oder gehört, jetzt tue ich mir das gar nicht mehr an, weil ich finde so ein Verhalten halt einfach inakzeptabel.
Ja, na gut. Anscheinend können sie sich's leisten. Also ich bin selber auch überhaupt, ich höre nicht bei Spotify und habe auch dementsprechend natürlich auch kein Abo. Insofern kann ich da jetzt wenig dazu sagen. Ich glaube aber, hatten wir es nicht irgendwann mal, zumindest bei den Podcasts, sind die mittlerweile fast schon Monopolisten. Also zumindest die allermeisten Podcasts werden über Spotify abgespielt. Also insofern, naja.
Ja, definitiv.
Na gut, Dennis, hast du noch was hinzuzufügen zu deinem Thema oder noch, was du was noch ansprechen willst?
Ja gut, ich sag mal, wenn ich auf die Uhr gucke, ich bin jetzt schon gut 20 Minuten dran. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Ich würde einfach jedem empfehlen, der sich da auch fürs Thema interessiert, guckt in die Shownotes, klickt auf den Link, lest euch mal den Artikel durch. Und ja, wenn ihr genauso wie ich da ein Faible für diese Konzertmusik, die halt eben den Ursprung bei mir die Begeisterung bei mir zumindest durch Videospiele geweckt wurde, wenn ihr so ein Faible auch habt, würde es mich freuen, wenn ihr euch das durchguckt, wenn ihr auch darauf reagiert, einen Kommentar schreibt, wie auch immer. Ansonsten können wir gern das Thema wechseln.
Ja, genau. Also meine Last Words dazu sind, ich werde auf jeden Fall jetzt, wenn ich das nächste Mal einen Spieler mache, werde ich ganz besonders auf die Hintergrundmusik achten und schauen, ob ich da vielleicht auch irgendwelche Themes erkenne aus klassischer Musik heraus oder so. Du hast mir sozusagen jetzt, du hast mich sensibilisiert. Sehr schön.
Sehr gut. Wir können ja vielleicht auch in einem halben Jahr einfach mal ein Musikquiz machen.
Oh nein.
Nehmen wir mal eine Stimme.
Oh Gott, oh Gott. Oh je.
Und dann auf Spotify gebannt zu werden.
Ja,
dann hole ich noch meine Blockflöte raus. Dann möchte ich euch Schönes vorspielen.
Okay, ich greife dann auf dem Lineal mit.
Okay, alles gut.
Dann verlasse ich den Discord.
Okay. Brain has left the channel. Okay. So, nächstes Thema. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Und mein Thema ist eigentlich, ich möchte einfach den Luca befragen. Und zwar zu einem Projekt, das er in den letzten, wie lange wird es jetzt sein? 6 Wochen oder sowas? Arbeitest du da bestimmt schon dran und hast da...
Ja, genau.
Und zwar hast du ein Spiel entworfen, kann man da Browser Game, ein Quiz gemacht, das heißt Steam Review Guesser. Und was du da auf die Beine gestellt hast, muss ich ganz klar sagen, in der kurzen Zeit finde ich irgendwie total toll und cool. Und ich glaube, das kommt auch gar nicht so schlecht an, das Spiel. Und mich würde es einfach interessieren, wie bist du da drauf gekommen? Wie bist du die ganze Sache angegangen? Und ja, was sind so die aktuellen Herausforderungen? Hast du vielleicht sogar noch irgendwie weitere Pläne da mitzumachen? Oder genau, und na klar, wir wollen jetzt hier nicht extrem in die Tiefen der Technik eingehen, aber naja, schauen wir mal, wo uns die Diskussion jetzt hinführt.
Jan, gibt ja nichts Geileres als Eigenwerbung. Also vielen Dank. Hole ich natürlich gerne aus. Also das Ding ist steam5.org und es ist im Grunde zusammengefasst, es gibt jeden Tag ein fast zufällig generiertes Set von 5 Spielen von Steam. Die kriegt man in 5 Runden vorgesetzt mit ein paar Metadaten, ein paar Screenshots und dann muss man raten, ungefähr wie viele Reviews das Spiel aggregiert hat. Nicht wie viel positive oder negative, sondern einfach wie viel Reviews abgegeben wurden. Über 5 Runden kann man sich da sehr kurzweilig durchklicken, bekommt dann, je nachdem, wie dicht dran man ist, Punkte und kann sich dann, wenn man eingeloggt ist, auf einem Leaderboard, auf einer Tabelle vergleichen mit Gleichgesinnten. Wie bin ich darauf gekommen? Auch wie immer das gute Wasted-Forum. Der Christian Schiffer hat nach ketzerisch gesagt Monaten der Abstinenz was gepostet und ohne weiteren Kommentar postete er steamle.com, meine ich, war das damals, rein. Und da habe ich mir in alter Programmierer-Hybris gedacht, das kann ich doch viel besser. Und habe mir gesagt, das baue ich einfach nach und mach's geiler. Und das hat natürlich, also dazwischen sind natürlich ein paar Wochen vergangen, weil Steamle war dann zumindest im Forum sehr erfolgreich. Es gibt so eine sehr simple Sharing-Funktion. Das heißt, wenn man die Runden durchgespielt hat, klickt man auf Share oder kriegt dann eine Copy-Paste, ein paar Textzeilen und kann die ins Forum, in Discord, in WhatsApp reinhauen. und kann sich so quasi mit ein paar farbigen Karos, je nachdem wie gut man den Runden abgeschnitten hat, direkt vergleichen mit anderen. Und das hat natürlich so einen Wettkampf-Light-Faktor. Und da alle das immer dann in Foren posten, ist das ein indirekter Werbeeffekt. So, und da wurde halt ein paar Wochen lang Steamle gespielt und verglichen und gepostet fleißig und alle hatten Spaß. Genau, und dann habe ich wie eben angesprochen mir gedacht, ja, ist ja schon ganz nett, aber das ist ja irgendwie auch noch nicht so richtig das Ende der Fahnenstange. Und dann habe ich da, glaube ich, auf den Sonntag angefangen und nächste Woche Freitag war das Ding live. Und seitdem ist das zu meiner großen Freude erfolgreicher, als ich gedacht habe. Also man kann sich einloggen, man kann das aber auch einfach Privatsphäre sicher, ohne Login, ohne Speichern, ohne irgendwas einfach durchklicken, wie man lustig ist, um das auszuprobieren. Das sind schon deutlich, deutlich mehr Leute gewesen, aber auch für ein Login sind jetzt nach 3-4 Wochen täglich zwischen 12 und 16 Leute auf der täglichen Leaderboard-Liste mit Steam-Login. Okay. Und das ist ehrlich gesagt viel mehr, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das ist wie immer bei diesen Sachen, das lebt 3 Tage und dann ist es tot und ich habe ein bisschen technisch was gelernt. Aber das ist eins der ersten Sachen, die ich morgens mache. Also ich wache auf und dann denke ich, oh ja, geil, nächste Runde, gleich mal angucken, gehe auf die Seite und dann lasse ich mich überraschen, welche 5 Spiele ich heute erwarten muss. Und dann baller ich das schön ins Forum und in Discord und guck, wie die anderen abgeschnitten haben. Und ich bin ja nicht der Einzige, also ihr habt ja auch schon hier fleißig mitgespielt.
Oh ja. Ich bin schlecht. Ich bin einfach nur schlecht.
Ja, aber manche Spiele sind auch echt gemein. Also manche Spiele, da denke ich mir so, ja komm, das ist jetzt safe, das Ding. So, und dann liege ich ungefähr, weiß ich nicht, 25.000 Bewertungen daneben und denke mir, okay.
Das ist aber das ist allen aufgefallen und das ist echt meiner Meinung nach ein sehr positiver Nebeneffekt, an den ich überhaupt nicht gedacht habe. Das Ganze ist eine super Discovery-Funktion für Spiele auf Steam. Steam hat ja das Riesenproblem, dass da wirklich täglich, keine Ahnung, vielleicht 2- bis 3-stellig teilweise released werden und man kriegt halt nichts mehr mit. Und wenn wir darauf eingehen wollen, können wir das gerne auch noch in ein paar Minuten machen. Ich nehme halt nicht komplett random, weil das wäre Murks. Das wird aus Gameplay-Sicht nicht gut funktionieren. Ich habe halt ein paar Klassifikatoren, nach denen ich die Spiele zusammensuche. Und dadurch kriegt man durch die Bandbreite relativ interessante Dinger vorgeschlagen. Von obskuresten hat 2 Reviews und ist offensichtlich schund zu einem Hit von vor 2 Wochen mit 30.000 Reviews. Ist da wirklich alles dabei. Und man sieht auch an Leuten, die jetzt quasi den 20. Tag in Folge abstimmen, dass das nicht mit Glück und nur Raten getan ist. Also man kann wirklich sich durch die Metadaten durchlesen, die Screenshots angucken. Vielleicht kenne ich das Studio. Was hat das für einen Release-Day? Wie viel kostet es? Kurz die Beschreibung lesen. Ist es vielleicht ein Nachfolger? Ist es Early Access? Irgendwas in der Richtung? Da kann man, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, Industrie-Gaming-Wissen in der Breite hat, deutlich präziser abstimmen. Und zum Beispiel der André vom Gamespodcast.de, von The Pod, der ist auch sehr fleißig mit dabei und der ist jedes Mal fast ganz oben. Der hat halt natürlich jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre Industriewissen. Ich habe keine Ahnung, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster bei seinem Alter. Vielleicht sind es auch noch viel mehr mittlerweile. Und das zeigt
sich. Okay. Aber jetzt mal so ein bisschen Hintergrundfrage. Keine Ahnung, Steam lässt sich da einfach auf die Daten komplett zugreifen und du kannst sie da einfach auslesen oder wie läuft das?
Ja. Nee, super Frage, da kann ich in 2 Faden drauf antworten. Das eine ist, ja, tut Steam. Man kann ungefähr 1 Anfrage pro Sekunde stellen. Das sagt jetzt erstmal nicht viel aus. Die Frage ist, was bedeutet diese Anfrage und was bekomme ich damit? Steam hat mittlere 6-stellige Anzahl an Spielen. Das ist irgendwas um die 200.000. Ich habe jetzt leider vor 2 Wochen das letzte Mal geschaut, habe es nicht ganz. Lass es 200.000 Spiele sein. Und dann gibt es verschiedene Endpunkte, an denen ich mir Daten anfragen kann. Und es gibt kein gib mir alles. Das wäre schön, aber ist natürlich auch aus Steams Sicht nicht machbar. Das heißt, man muss erstmal in der Dokumentation sehen, wo kann ich mir welche Daten abfragen? Was bekomme ich dann? Und wie kann ich das dann wiederum aggregieren, um da irgendwas draus zu machen? Und es gibt jetzt 2-3 Hauptendpunkte, die ich verwende. Das eine ist so eine Art Index. Da stehen einfach nur die ID. Steam hat ja für jedes Spiel eine App-ID. Und der Name drinne. Und noch so ein paar weitere Sachen, die ja für uns irrelevant sind. Und den kann ich diesen Endpunkt kann ich quasi verwenden, um einfach mir eine riesen Liste zu ziehen, was alles
dann
drin
eine,
ist.
Und das und ist dann eine Beispiel, Anfrage sozusagen, diese Liste, wenn du die ziehst.
Ja, bei dem ist das die Ausnahme. Ja, ich meine gerade, das ist, da gibt es eine Riesenliste zurück, bei allen anderen nicht. Und ich kann aber auch jetzt, ich habe die ja einmal geladen, das heißt, ich weiß, ich habe bis, keine Ahnung, bis 150.000 habe ich alle, gib mir nur die danach, das geht auch. Das heißt, ich brauche da nicht Steam jedes Mal zu spammen und alles abzufragen. Ich muss aber natürlich dann auch noch die Nicht-Spiele rausfiltern. Steam hat ja auch, man glaubt es kaum, auch Nicht-Gaming-Software im Angebot und Soundtracks hatten wir vorhin schon. Und Sachen dieser Art, die werden da auch alle gelistet. Die brauche ich natürlich alle nicht. Und dann habe ich halt eine Liste von diesen Spielen, die sind verfügbar. Das hilft mir erstmal noch nicht so viel. Und ich wusste ja, ich wollte so ein Review-Abfrage-Ding machen. Da gibt es zum Glück einen extra Endpunkt. Der gibt mir dann die Details, sage ich mal, für jedes Spiel. Das heißt, ich habe dann ein Spiel und kann mir für das Spiel dann ein relativ großes Set von Metadaten holen. Und da ist zum Glück schon fast alles mit drin. Da reicht dann eine Anfrage von diesen 100.000, die ich theoretisch pro Tag hätte, für ein Spiel. Und da sind dann sogar auch schon die Screenshots mit drin und die Beschreibung und der zu dem Zeitpunkt aktuelle Preis. Es gibt keine Preishistorie, das wäre auch nett. Gibt's aber, habe ich nicht. Vielleicht gibt's die, wenn man bezahlt oder keine Ahnung, aber als Laie komme ich da nicht ran. Und mit dem Datenset kann ich dann eigentlich schon dieses Spiel zusammenbauen. Das klingt jetzt leichter, als es dann in der Praxis am Ende ist, aber ich muss mir das alles abspeichern in einem entsprechenden Datenmodell, dass ich das mir auch zusammensuchen kann. Und wenn ich dann genug habe, beziehungsweise, genau, das war der zweite Pfad. Ich hatte eigentlich initial die Idee, ich hole mir wirklich alles und lasse quasi mein Programm 2 Wochen durchlaufen und lade mir komplett Steam.
Ich lade mir das Internet.
Zu 2 Problemen geführt. So ungefähr, ja. Ich lade mir ganz Wikipedia und alle Festplatten sind voll. Geht ja auch. Mit Wikipedia geht das, hier nicht. 2 Probleme. Ich hatte es schon fast erwartet. Steam sagt natürlich immer und haut einem einfach die Verbindung weg. Angenommen, man würde das sogar umgehen können, ist mir dann das zweite eingefallen, wenn ich so ein Review-Spiel machen will, dann will ich möglichst die aktuellen Daten haben. Dann brauche ich nicht die Daten von vor, im Zweifel vor 4 Wochen, weil vielleicht kriege ich zufälligerweise gerade einen Hype-Titel und er hat in der Zeit dann die Dinger gesammelt und das wäre dann auch immer blöd, weil Leute stimmen ab, schauen dann danach auf Steam, stimmt das überhaupt und dann hat man da so ein Delta, das ist bescheiden. Von daher mache ich jetzt die offensichtliche Lösung. Ich habe ja 5 Spiele mir über diesen Index rausgesucht. Ich habe in einem Hintergrundjob, lasse ich trotzdem für alle die Reviews, lade ich mir runter und aktualisiere die in einem regelmäßigen Rahmen und dann picke ich davon 5 und dann aktualisiere ich nochmal quasi in der Minute für die 5 ausgewählten, dass ich jeweils für die auch den aktuellen Daten.
Und wahrscheinlich machst du dann dann ziehst du auch für die 5 erst dann die Bilder und die Komplettbeschreibung und so Zeug, oder?
Genau. Das wollte ich mir damals alles schon auf einmal holen. Ich hole mir jetzt wirklich nur noch die Reviews im Vorfeld, damit ich brauche halt schon einen Review-Satz, damit ich diese 5 Dinge auswählen kann. Dann habe ich 5 ausgewählt und dann aktualisiere ich das nochmal und dann ziehe ich mir den ganzen Rest, wie die Screenshots und alles. Dann habe ich noch einen weiteren Job, der die Screenshots so unscharf macht. Das heißt, während die Seite lädt, sieht man quasi schon so eine unscharfe Vorschau der Bilder und danach lädt erst das richtige Bild. Das läuft aber einfach im Hintergrund und dann gibt's nachts ich meine, das ist 2 Uhr durch die Zeitverschiebung vom Server, immer nachts 2 läuft das los und ich glaube, das dauert so 2 Minuten oder sowas in der Richtung und dann kurz nach 2 Uhr nachts ist dann die tägliche Runde online und bis dahin kann man auch die alte spielen oder halt eben die neue.
Okay.
Genau. Und ein Login geht offiziell über Steam. Ich wollte da auf gar keinen Fall irgendwas Eigenes stellen, das ist bescheuert und das macht auch keiner und Datenschutz und bla. Also kann man sich über die offizielle Steam-Schnittstelle mit seinem Steam-Account einloggen. Und dann zeige ich euch auf dem Leaderboard an mit Avatar und kleinem Link und kleiner Statistik.
Okay. Ja, also du siehst mal, Jan, also hier, während wir in unserem Wohnzimmer beziehungsweise auf dem Handtuch auf dem Strand lagen, hat mal der Luca hier irgendwie so ein bisschen was programmiert.
Ja, das mache ich ja ganz gerne mal. Meine Idee war eigentlich auch, deswegen heißt es, also ich hatte keinen richtigen Namen, ich habe es halt Steam 5 genannt und dann / quasi Review-Guesser, da wird man aber weiter hingeleitet. Die Idee war eigentlich, mit dem Datensatz kann man ja noch viel mehr machen. Man könnte Screenshots anzeigen, man muss das Spiel raten, Preise raten, Release-Datum, sowas in dieser Richtung. Und dann wäre die zukünftige Idee, dass man da so eine Art Plattform draus machen kann und man kann dann verschiedene Spiele anbieten. Erstens ist das aber scheiße viel Arbeit. Zweitens hat sich bis jetzt rausgestellt, dass das Review-Raten super launig ist und ich will das auch nicht verwässern. Und ich kriege dann auch wieder irgendwann zweifelnden Problem mit der Datenaktualisierung. Und dann muss ich dann doch wieder zu sehr Steam voll ballern. Und da habe ich natürlich auch mal ein bisschen Respekt vor. Ich will nicht von meinem Privatrechner hier oder beziehungsweise ist das dann aus dem Datencenter bei Hetzner von einem gemieteten Server Steam voll spammen. Nicht, dass Steam mir da irgendwann mal mich da dicht macht.
Steam löscht.
Da muss ich es dann auch nicht drauf ankommen lassen. Ja, genau. Steam löscht mich dann einfach. Das ist dann wie bei Spotify eben. Da kommt dann keine Ankündigung und zack ist mein Account dicht. Weil es natürlich, du musst über Steam, über deinen Account einen sogenannten API-Key erstellen. Okay. Das ist quasi so ein, keine Ahnung, sind irgendwie 30 Ziffern und Zeichen und die musst du bei jeder Anfrage mitschicken und damit können sie erstens dich limitieren und zweitens wissen sie genau, wer da gerade anfragt. Okay. Das heißt, meine Anfragen sind natürlich alle für die ersichtlich, woher die kommen.
Na gut, am Ende ist das Ganze ja auch, für die, wie du schon am Anfang gesagt hast, ist es ja auch Werbung letztlich oder halt dann, und du verdienst ja zumindest jetzt aktuell offensichtlich damit kein Geld. Zumindest sehe ich keine Werbung auf deiner Page. Ich habe allerdings auch einen Blogger drin. Insofern weiß ich nicht, aber insofern ist das ja eine Win-Win-Situation. Du hast da... habe ich da so ein bisschen rausgenommen, auch einiges daraus gelernt sozusagen, oder? Ich meine, du bist ja Freelancer, wenn ich das richtig so im Blick habe, im IT-Bereich, Programmierbereich und hier hast du...
Nee, bin ich ja auch. Also ich arbeite schon Vollzeit, bin Angestellter normal, aber ich habe auch eine GbR parallel, mit der wir Freelance-Sachen anbieten, ja.
Und insofern ist das für dich sozusagen ein Fortbildungsprojekt auch immer mit gewesen, ne? So habe ich es verstanden.
Auch, ja, ist es in diesem Fall am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht mal so groß, aber man lernt immer dazu, wenn man irgendwas macht. Zum Beispiel, also hier habe ich mich probiert zumindest sehr auf Caching zu fokussieren, das sollte das mal irgendwo gepostet werden und ich habe dann hier, es gibt ein sehr bekanntes Nachrichtenboard, das heißt Hacker News, da werden ganz viel Tech-Nachrichten und so gepostet und wenn man da oben landet, dann kriegst du halt auch gleich mal fünfstellig Anfragen bei dir und sollte sowas mal passieren, einfach nur, ist natürlich ein Moonshot, aber dann wäre es cool, wenn die Seite nicht zusammenbricht. Und das heißt, ich habe halt sehr viel in dem Sinne auf Performance probiert zu achten. Und dann, was für mich neu war, war eben dieser, hatte ich vorhin deswegen auch extra erwähnt, das mit den Bildern, dass die halt extra vorberechnet werden. Also ich kriege halt von Steam eine URL zu dem JPEG oder PNG und dann kann ich daraus einen Text quasi berechnen, runtergebrochen, das stellt dann das Bild dar, aber ist halt super klein und da kann ich halt diese Textstring, den schicke ich halt direkt schon mit und der ist im Grunde ein Bild als Text verarbeitet und den kann jeder Browser kurz als Bild darstellen und das ist natürlich viel, viel schneller als ein komplettes PNG übers Netz zu laden und das war für mich spannend, das wollte ich unbedingt hinkriegen, das war jetzt auch am Ende auch nicht so wild, aber
es hört das sich halt nach cool. mir, für mich hört sich das nach Magie an, was du jetzt da gerade erzählst.
Ja, sieht vor allem auch ganz geil aus einfach, wenn man das anklickt und dann ist es erst so kurz unscharf und dann kommt das richtige Bild. Das ist echt ein ganz cooler Effekt. Und es muss natürlich auch auf dem Handy immer gut aussehen. Hier ist es jetzt auch nicht wirklich überraschend, weil es ist ein Webspiel, aber es ist so 50-50 Handy, Computer, Laptop-Verteilung. Aber generell ist es ja heutzutage eher so, dass du mindestens bei 2/3 bis 3/4 mobiler Zugriff auf allen Web-Sachen hast. Und deswegen muss es da natürlich auch gut funktionieren. Und dann habe ich auch nach der ersten Woche auch nochmal Feedback bekommen, auch über einen Bekannten von Till, dass es halt mal noch ein paar Sachen in dieser Designrichtung verändern konnte. Das war dann im Nachhinein auch noch eine sehr hilfreiche Sache. So ist zumindest auf moderneren, größeren Handyscreens alles auch auf, oder fast alles auf den ersten Blick sichtbar, damit man nicht noch scrollen muss, weil gibt halt dann immer so Metriken, man verliert halt so und so viel User, wenn man halt, keine Ahnung, wenn man zu viel scrollen muss, wenn das zu langsam lädt. Solche Sachen. Und das heißt, man muss die da schon so durchleiten und das funktioniert.
Die Aufmerksamkeitsspanne,
meiner Meinung
nach, sehr gut. Aufmerksamkeitsspanne ist dann da auch einfach und die Convenience. Ja, sehr schön.
Genau.
Ich habe natürlich noch viele, viele weitere Fragen, aber auch hier, wir setzen das vielleicht im Forum oder im Discord. Ich befrage dich dann zu allen möglichen Sachen, aber hier jetzt mit Blick auf die Uhr, glaube ich, lassen wir es jetzt mal. Oder auch die beiden anderen, Dennis und Jan, seid ihr überhaupt noch da? Ich weiß nicht, hallo?
Na, selbstverständlich.
Ja.
Habt ihr noch Fragen?
Wir lauschen hier ganz gebannt.
Nee, also
Fragen nicht. Ich finde es generell einfach eine coole Geschichte. Das ist schön lean. Das ist, wie du schon sagst, das kann man morgens mal kurz aufmachen, sich da ein paar ein, zwei Minuten mit beschäftigen, wenn es hochkommt wahrscheinlich. Ich habe es eben selbst mal durchgeklickt. Ich bin grottig. Ich habe, glaube ich, 11 Punkte.
Ich habe es schon schlechter geschafft.
Ich bin aber auch die falsche Zielgruppe, weil ich bin kein PC-Spieler. Insofern ist Steam für mich immer, ja, Gott, auf dem Laptop habe ich hier auch ein paar Spiele runtergeladen, aber vielleicht dann eher so die alten Klassiker, also sowas wie das erste Alone in the Dark oder so. Also wie gesagt, falsche Zielgruppe, aber grundsätzlich von der Idee, von der Umsetzung finde ich das richtig cool. Und ich würde mir sowas tatsächlich sogar wünschen, wenn es das zum Beispiel im Nintendo Store gäbe, auf der Switch, dass man irgendeine Funktion oder eine Einstellungsmöglichkeit hätte, dass man einfach mal random bestimmte Spiele angezeigt wird. Das muss natürlich nicht mit einem Quiz verbunden sein, aber dass man auch mal in die Untiefen quasi mit Absicht reinkommt zu den Titeln, die sonst einfach nicht so hoch gepusht werden können auch, und dass man die auch mal zu Gesicht bekommt, weil da, also 200.000 Spiele auf Steam, ich hätte tatsächlich mit noch viel, viel, viel mehr gerechnet, aber selbst die Zahl zeigt ja schon, da geht so viel verloren, da ist so viel an Eisberg unter der Oberfläche, das ist ja einfach Wahnsinn. Und ja, für andere Shops würde ich mir sowas auch wünschen. Aber wo du eben gesagt hast, du greifst auch die Screenshots ab. Ich habe irgendwie dunkel in Erinnerung, dass es auch so ein Quiz mal gab oder immer noch gibt. Ich habe nur die URL mit Sicherheit nicht mehr parat, wo man auch Spiele raten musste, einfach auf Basis der Screenshots, und wo es dann auch immer so fünf Stufen gab, wenn ich mich richtig erinnere. Das erste war halt ein sehr schwer zu erratendes Shot und der letzte war halt eigentlich, muss nur noch der Titel eingeblendet werden, also dann spätestens da müsste eigentlich jeder erraten haben. Genau.
Das gibt es, das wurde auch gerade bei uns im Discord, glaube ich, vor ein paar Tagen, ich habe leider auch den Namen, der Name ist nicht ganz so eingängig, habe ich auch gerade wieder vergessen, aber es wird genau das sein, was du beschrieben hast.
Ja, da habe ich mich tatsächlich auch noch mit begeckt, aber ja.
Als Nachtrag noch zu sagen wolltest, das ist, habe ich dann auch bemerkt, und ich bin ja hier im verhältnismäßig super kleinen Rahmen, das ist gar nicht so einfach, spannende, zufällige Spiele rauszusuchen. Weil man muss bedenken, und da war ich auch überrascht, und das ist so, 40 oder um die 40% aller Spiele auf Steam haben nicht ein einziges Review. Die stehen bei null. Da kann man, und wenn ein Spiel null Reviews hat, kannst du fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass das absoluter Schund ist. Und das ist natürlich noch die sehr einfache Liste, einfach alle mit null raus, das mache ich auch. Aber auch danach, ich hatte am Anfang wirklich einfach stumpf random. Und da kommt, das macht keinen Spaß. Da kriegt man zu viel Mist. Einfach weil die Stores, und auch Sony hat ja berühmterweise mittlerweile seinen Store geöffnet, und selbst der Nintendo-Shop ist eigentlich fast nicht mehr zu verwenden, weil da ist so viel.
Geht unter in den Wellen.
Ja, man kann es nicht anders, finde ich, als Schunden bezeichnen, sind da wirklich Drecksspiele drin, die es nicht wert sind, auch nur zu runterzuladen. Leider. Klingt halt so hart, aber ist halt bei sehr, sehr vielen Titeln leider so.
Ja, das stimmt schon.
Und das ist dann so ein bisschen die Kunst, und das wäre auch die Kunst für so einen Store, und ich gebe dir recht, das wäre ein super cooles Feature, wenn die sowas drin hätten. Aber ich glaube, die haben Angst davor, dir noch mehr Ramsch vor die Nase zu setzen und dadurch dann schlecht dazustehen.
Ja, das stimmt schon. Das ist dann schon zweischneidiges Schwert.
Steam hat ja die Discovery Queue, die eigentlich genau das probiert. Für mich funktioniert die aber nicht so richtig, und ich kriege da irgendwie ständig Titel, die ich schon lange kenne oder schon besitze, gefühlt. Aber das ist eigentlich genau das, was du gerne hättest. Und ich vermute, für die meisten Personen ist die Steam Discovery Queue auch echt eine gute Sache.
Ja, also ich finde, das mit dem Feintuning, da steckst du auch wirklich viel, viel Arbeit und viel Hirnschmalz rein. Auch, dass du diese Guesses, anders als dein Vorbild sozusagen, dass du die jetzt so ungerade gemacht hast und so weiter. Und du hast ja da ziemlich viel dann auch so als Erklärung dann auch gepostet, wie du dir da, welche Gedanken du dir da gemacht hast. Ich habe da, wie gesagt, nur die Hälfte verstanden. Aber ich meine, ich glaube, das macht es dann auch viel aus, um das Spiel spielbar zu machen und interessant zu halten, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich ja vielleicht als allerletzten Abschlusssatz noch sagen. Und dann wechseln wir noch auf das VR-Thema, weil ich da vielleicht auch ganz gern von Jan noch drüber sprechen würde. Aber genau, als letzter Satz, ich glaube, die Vorlage in Anführungszeichen von Steam ist mit geraden Tausendersprüngen oder irgendwas in der Richtung. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man es alles gerade macht, ist es etwas einfacher zu verstehen auf den ersten Blick. Aber es ist auch gleichzeitig zu leicht. Angenommen, ich mache die erste Stufe ein Review bis 1000 Reviews oder selbst 1 bis 100. ist die Menge an Spielen, die in diesem, ich habe das Bucket genannt, also Eimer, keine Ahnung, 1 bis 100, fast alle Spiele sind in 1 bis 100 drin. Und wenn ich dann auf der anderen Seite mache, irgendwie literate Spiele mit über 10.000, da gibt's einfach gar nicht mehr so viele. Bei mir ist jetzt berechnet die oberste Grenze 6.800, ich glaube 47 plus. Und wenn ich mich recht erinnere, sind es um die 4.000 Spiele auf Steam von fast 200.000, die überhaupt da reinfallen. Und das heißt, ich musste dann diese Grenzen so wählen, dass die Verteilung passt und dass ich auch nicht in einem halben Jahr plötzlich keine Spiele mehr in der obersten Kategorie habe, weil es gar nicht so viel gibt. Und wenn ich irgendwie 10.000 plus genommen hätte, dann wäre das der Fall. Jetzt mit 4.000 kann das Spiel ein paar Jahre laufen, es kommen ja noch welche nach. Okay. Und was ich da halt gemacht habe, ist, ich wollte so eine logarithmische Skala von 1 bis 10 bis 100 bis 1.000 bis 10.000. Und das passt halt nicht ganz, weil dann eben die Verteilung nicht aufgeht. Das heißt, ich habe dann da ein bisschen rumgerechnet und bin jetzt halt bei diesen krummen Ziffern gelandet. Und finde das ganz charmant eigentlich, ehrlich gesagt. Und es funktioniert recht gut. Aber genug über mich selber gesprochen. Ich würde noch einmal dir das Wort zurückgeben.
Ja, tatsächlich. Also du hast gesagt, wir haben noch ein weiteres Thema. Also ich würde jetzt sagen, danke erstmal, Luca, dass du uns da so einen Einblick gewährt hast. Wie gesagt, weiter viel Erfolg.
Sehr gerne.
Ich bin schon gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt und was du da alles für Ideen hast. Aber wir hatten uns im Vorgespräch, das wäre die Themenauswahl, ja, immer erst 15 Minuten vorher legen wir die Themen fest, über die wir reden wollen. Und da hatten wir noch ein Thema, und zwar das Thema von dir, lieber Jan.
Ja, genau. Ich hole mal einfach mal kurz ein bisschen aus. Und zwar war ich, ist jetzt glaube ich da ein, zwei Monate her, auf so einer Ausstellung. Und da gab es auch so einen Virtual Reality Bereich. Also mal klassisch so eine Brille aufgesetzt bekommen. Ich schätze mal, es war die von Google, glaube ich. Keine Ahnung. Und ist halt dann durch so ein Schiff gelaufen. So, und konnte halt durch die Gänge längs gehen. Und das war schon beeindruckend. So, wenn man sich das anguckt, dass man wirklich durch die Gänge laufen kann und alles. Und auch das Gefühl hat, so, jetzt dringt Wasser ein. Und da war auch eine Szene, da ist man auf so eine Art Floß, würde ich jetzt behaupten, gefahren. Und man hat wirklich dieses Gefühl, als würde man fahren. Und das war für mich so ein Real-Life-Erlebnis, wirklich mit dieser virtuellen Reality. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, okay, ist das wirklich etwas, was ich als Spieler haben will oder eher weniger? Und da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr sagt, oh ja, geil, ich würde gerne mit einer Brille, ich sag mal blöd gesagt, im Wohnzimmer sitzen und alles um mich herum vergessen. Oder sagt ihr lieber klassisch, nee, ich möchte einen Monitor haben mit einem begrenzten Bild und will noch meine Umgebung ja bewusster wahrnehmen, würde ich erstmal so die Frage formulieren. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Georg?
Ja, ich hau dich
sehr schön rein. Luca, sorry. Noch besser.
Ich habe direkt einfach, also erst, ich kann, die lange Abkürzung wäre, ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich habe das schon, also ich hatte die erste Google Glass auf, vor, keine Ahnung, anno dazu mal, das war schon Space Tech und parallel hatten wir im Büro damals die erste Oculus. Ich meine, das war noch diese, die war wirklich noch gefühlt fast zusammengeklebt mit Duct Tape. Und das, was im Nachhinein bis heute cool ist, der Effekt dieser, es ist halt kaum zu beschreiben, man muss halt diese Brille aufhaben, dieses, man steht in einem Raum und man geht durch so wirklich durch die 3D-Welt durch und 3D ist eigentlich, ja, reicht nicht mal als Begriff, der hat damals schon funktioniert. Und wir hatten da im Büro eben diese Oculus-Brille und es ging damals schon darum, dass man in Autohäusern um ein Automodell in VR rumgehen kann zu Marketingzwecken. Natürlich super pixelig, man konnte was erkennen, aber wirklich sehr rudimentär. Aber, ne. Und hat dann ja auch ewig gedauert, dann bis da irgendwas draus geworden ist. Dann gab es halt viel Gimmick, dann gab es irgendwann die Brillen, wo man dann sein Handy einspannt und dann wird es immer billiger und günstiger. Und dann hatte ich irgendwann zu Hause auch mal die PlayStation 4, die Brille, genau zweimal verwendet. Einmal irgendwie zum Ausprobieren, zweites Mal, ich glaube, das war Gran Turismo Sport bei der PlayStation 4, aufgesetzt, aufs Gas getreten, mich fast übergeben, das Ding abgesetzt und bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Also ungelogen, ich hatte das Ding vielleicht 2 Minuten auf. Katastrophe. Und ich dachte in deiner Anmoderation eben, als du meintest, ja, du warst gerade auf einem Event, weil ich war auch gerade auf einem Event. Wir waren hier seit Ewigkeiten mal wieder im Miniaturwunderland in Hamburg. Und die haben mittlerweile auch so einen sehr großen VR-Bereich mit zwei verschiedenen
Türen.
Kriegt man auch so eine Brille und geht dann da eine halbe Stunde oder so. Ich hatte gehofft, dass man quasi durch das Miniaturwunderland geht. Nein, aber die haben da ich glaube, in der Unity Engine eine ähnliche Erfahrung nachgebaut. Und man geht dann da mit seiner Kleingruppe durch und erlebt halt Abenteuer im weitesten Sinne. Und das war auch richtig war eine echt eine coole Sache. Mir hat es aber auch wirklich gereicht. Ich war nach diesen 30 Minuten auch dann echt fertig und dachte so, also auch körperlich irgendwie fertig. Und vor allen Dingen, sobald die Verbindung ein bisschen spinnt, und das erinnert mich an alle VR-Brillen zurück immer, man bewegt sich im Körper, bewegt sich aber optisch nicht. Ich bin, wie, mir kommt es immer fast hoch. Also mir wird instant schlecht. Und dann muss man sich kurz fassen, steht so ein bisschen, bewegt irgendwie die Arme und Füße so, und dann irgendwann hat die Brille sich wieder gefangen und dann kann man wieder weitergehen. Und man sieht halt daran, selbst nach irgendwie gefühlten 15 Jahren ist die Technik immer noch nicht da, wo sie sein müsste für einen wirklichen Massenmarkt. Das war mein Anfang bis Ende. Die letzte Erfahrung, das Miniaturwunderland, ist, glaube ich, 2 Jahre her. Deswegen gern nochmal vielleicht zu dir, Jan, zurück. Hast du so eine Brille zu Hause oder deine letzte Erfahrung war dieses Schiff?
Ja, genau. Und da klappt es halt erstaunlich gut. Also ja, sie hatten auch Probleme. Also gerade wenn du, also da waren ja mehrere Leute, also wir waren auch in so einer Gruppe, wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie Miniaturwunderland. Und ja, er hatte dann Probleme, wenn du gegen Mensch gelaufen bist, als Beispiel jetzt mal so. Also wenn du real gegen ihn gelaufen bist, was du aber dann quasi in der virtuellen Welt nicht gesehen hast, da hatte er so ein bisschen Probleme und man hätte auch eine Tür öffnen müssen. Das hat das Programm aber nicht erkannt, dass man quasi mit der Hand den Türgriff geöffnet hat. Also man hat immer durch diese verschlossene Tür gelaufen. So, das war halt ein bisschen okay. Aber ansonsten lief es halt gut. Weißt du, wie ich meine? Also es lief sauber. Man konnte sich auch relativ toll umgucken, so eine Unterwasserwelt und so. Also das war schon gut. Deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, okay, ist das jetzt wirklich so die Zukunft oder ist das eher die Zukunft in, ja, also in ganz weiter Ferne? Das ist so ein bisschen, hat mir zu denken gegeben.
Dennis, was ist deine Meinung dazu?
Die ist relativ überschaubar. Also ich habe mich einmal konkret damit befasst, das war zu PS4-Zeiten, da habe ich mir von der Kollegin, tatsächlich von der Arbeitskollegin mal die VR-Brille ausgeliehen und habe den Astrobot damit gespielt. Der war ziemlich cool, muss man sagen. Und dann, glaube ich, noch Skyrim in VR.
Okay, wie war das so?
Ja, es war interessant, weil halt eben dann einfach den Kopf drehen, auch im Spiel Kopf drehen bedeutete. Ja, aber ich weiß nicht. Also zum einen Skyrim grafisch natürlich nicht auf dem Level, wie es vielleicht für eine richtig immersive Erfahrung sein müsste. Und ich fand auch das Gameplay an sich, kann natürlich auch sein, ich bin es einfach mit Controller gewohnt und deswegen war mir das so nichts. Aber ja, mir wird jetzt nicht schlecht oder so. Vielleicht war es auch einfach das falsche Spiel. Vielleicht ist Skyrim dafür nicht unbedingt der Titel, der da am besten funktioniert. Meine Welt ist es nicht wirklich. Also ich spiele ja aktuell auf der PS5 das Remake von Alone in the Dark. Das hat halt viel so Jumpscare-Elemente drin. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn das eine gute VR-Umsetzung wäre, dass das nochmal ein ganz, ja, härteren Effekt in der Hinsicht hätte. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch aus der Zielgruppe raus, weil ich eigentlich ein Schisser bin in der Hinsicht.
Also
aber
ich muss
im Großen und Ganzen, ich kann mir VR als Spiel bedingt, also ich komme da bedingt mit zurecht. Ist eine persönliche Geschichte. Ich kann mir das vorstellen, dass das mal funktionieren kann für, keine Ahnung, sowas wie Hausbesichtigungen, wenn man ein Urlaubsdomizil bucht oder sowas. Oder sich wirklich mal ein Urlaubsziel vor Ort ein bisschen angucken will. Vielleicht ist das für sowas geeigneter, aber im Gaming-Bereich, ich wäre da nicht warm mit.
Also ich muss da auch nochmal zurück auf das, also wir sind auch da, denke ich, ist völlig klar, wir sind noch nicht auf dem Star Trek Holodeck angelangt, ja, also so weit sind wir noch nicht. Aber ich muss sagen, Luca, ich war jetzt Anfang August war ich jetzt im Miniaturwunderland und habe mir zwar nicht die halbstündige Experience da angeschaut, sondern diese, was war es, 10 Minuten, Viertelstunde, also die kürzere. Und das war schon echt gut. Also ich muss sagen, also jetzt von der Grafik her, die Grafik war auch in Ordnung, fand ich jetzt mal. Und du hattest halt wirklich das Gefühl, dass du da frei rumlaufen kannst. Der Raum war ja so, also da, wo wir waren, war, ich würde jetzt mal sagen, boah, ich bin so schlecht im Schätzen, 8x8 Meter, 10x10 Meter, weiß ich nicht. Und die haben das natürlich so gemacht, dass du da nicht wirklich wie Open World rumlaufen kannst, sondern so gewisse Pfade halt vorgegeben hast, was du ungefähr machen sollst. Die anderen, die da auch mit rumgelaufen sind, werden immer als rote
als rote Menschen, also auch und zwar größenmäßig auch passend. Also wenn ein Kind rumgelaufen ist, dann war das ein kleiner Avatar und wenn ein Erwachsener rumgelaufen ist, dann war der entsprechend größer. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl von Freiheit, also ja, dann, wenn man sich ja eben bewegen konnte und auch dieses, also man musste dann von einer Plattform auf ein Schiff steigen. So. Und ich habe halt dann echt so den großen Schritt gemacht, damit ich ja nicht in den Zwischenraum falle und so. Und habe mir gedacht, oh, jetzt muss ich mich, Achtung, jetzt das Schiff ist ja, das schwankt ja und so weiter. Also das war schon echt beeindruckend. Am Ende, wie du, hatte ich es auch, dass danach war ich einfach fertig und schlecht ist es mir nicht geworden, aber einfach wirklich auch körperlich geschafft. Schon nach den paar Minuten. Und ich könnte mir das schon vorstellen, also ich hoffe schon, dass das Ganze für Computerspiele dann auch nutzbar, also umfassend nutzbar ist. Das Problem ist halt, wenn du sagst, du hast ein Spiel, wo du dich bewegst, Shooter, was auch immer, aber selber bewegst du dich ja nicht wirklich, sondern stehst still im Raum. Und ich glaube, das ist ein kleines Problem. Wenn du da jetzt irgendwie so ein Ding hättest, irgendein Laufband oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ist die Technik einfach noch nicht so weit. Gibt es, glaube ich, Versuche, aber so richtig weit sind sie da noch nicht, dass du dich dann bewegen kannst, passend zu den Wahrnehmungen in der VR, dann wäre das ein großer Schritt hin zum Durchbruch. Oder für mich ist es natürlich immer gut für Simulationen, also Flugsimulator oder sowas. Da, also ich habe selber keine VR drin, da ist es natürlich schon eine coole Sache, wenn du im Flugzeug drin sitzt und links und rechts zum Fenster rausschauen kannst und die Knöpfe über dir anschauen kannst und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine, da kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, und ich glaube, da bin ich gedanklich halt auch. Weißt du, wenn du das wirklich sagst, du setzt dir die Brille auf und hast aber immer noch einen Controller oder die Tastatur in der Hand. Weißt du, dass man wirklich sagt, okay, man schaut sich mit dem Kopf um, das geht, aber steuern halt immer noch klassisch. Und ich glaube, dass man das wirklich auf kurzer Lang, also gar nicht so weiter Zukunft, meine ich jetzt eher, doch umsetzen könnte.
Gibt's doch alles schon. Oder was fehlt euch da jetzt noch?
Ja, aber ich finde, das ist ja noch keine so gigantisch große Spieleauswahl, oder bin ich jetzt gerade nicht informiert?
Ja.
Es gibt schon eine Menge, aber es ist halt klassisch Henne-Ei, ne? Der Markt ist nicht groß genug, dass es sich lohnt. Ich meine, selbst Sony hat ja zu aller Überraschung sogar noch eine PSVR 2 auf den Markt gebracht und die quasi instant nach dem Launch fallen lassen, was auch niemand versteht. Aber das gibt nicht genug Leute mit diesen Brillen. Und da so schreitet die Technik dann auch noch zu rasant fort. Du müsstest halt dann auch noch alle Jubeljahre dir eine neue Brille kaufen. Und meiner Meinung nach immer, die Hürde ist halt zu hoch. Also sobald du für irgendwas auch nur ein paar mehr Schritte machen musst, um etwas erleben zu können, ausgenommen von so Events wie jetzt Miniatur Wunderland oder dein Shifting, dann macht das keiner mehr als Alltags-Entertainment-Form. Also Fernseher an oder Konsole an ist meistens so ein oder zwei Knopfdrücke. Aber so eine Brille, du musst irgendwie Platz machen, du musst dich hinsetzen, du musst die ganzen Kabel anstöpseln, du musst diese wirklich oft schwere, unhandliche Brille irgendwie auf den Kopf, du musst die richtig manövrieren. Wenn du Brillenträger bist, hast du noch mehr Spaß daran, das richtig zu positionieren. Du musst irgendwie dich um Sound kümmern. Für den richtigen VR-Effekt brauchst du eigentlich noch diese Sensoren im Raum, dass du dich eben noch im Raum bewegen kannst. Gut, es gibt da auch Techniken, dass das mittlerweile in der Brille eingebaut ist und das schreitet alles nach und nach fort. Aber der Aufwand ist halt so hoch. Und dann ist es eben auch teilweise körperlich einfach anstrengend. Das heißt, ausgenommen, du willst damit Sport betreiben oder dich irgendwie anstrengen, macht man das auch nicht so lange. Also ich zumindest nicht. Ich halte das nicht aus. So. Geht es vielleicht anderen Leuten anders, aber ich glaube eben, diese Hürde ist da noch zu hoch, dass es sich lohnt, dass es mehr als ein Gimmick ist, was man mal macht. Und ich glaube, bei den allermeisten Leuten, die so ein Ding zu Hause haben, da liegt es dann auch eher mehr rum nach kurzer Zeit. Wäre meine steile These.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem mal beeindruckend, wie das so, was mittlerweile möglich ist.
Ja.
Es ist super beeindruckend. Deswegen wollte ich auch ganz am Anfang direkt unbedingt was sagen, weil ich habe halt in Erinnerung an die erste Google Glass, die auf einem Auge so das auf so ein Glas projiziert und die allererste Brille. Und das ist super cool. Aber über mehr geht es dann auch bei mir nicht hinaus. Und ich bin schon vielleicht eher noch Technik-Enthusiast, was solche Sachen angeht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es...
Aber da bin ich dann auch...
Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich dann vielleicht auch über die Arbeitswelt kommt. Also ich war einmal auf einer Messe auch und
da war es dann die HoloLens, die erste HoloLens allerdings von Microsoft. Und das fand ich damals schon sehr faszinierend, weil das ja keine VR, sondern eine AR- oder Mixed Reality Brille ist. Und dass du dann da deine Bildschirme, also dass du deinen Rechner, den du ja da mit dabei hast, am Hinterkopf sozusagen, dass du dann deine Bildschirme, zwei, drei Bildschirme irgendwo an die Wand klatschen kannst, virtuell, und sagen kannst, okay, auf diesem Bildschirm möchte ich gerne den den Browser haben, da möchte ich gerne mein Word geöffnet haben, und dann hast du so eine virtuelle Tastatur, auf der du auch rumtippen kannst. Das fand ich gut. Oder du kannst sagen, okay, ich möchte mir jetzt gerne ein Video anschauen, und hängst halt sozusagen den Videoscreen auch an die Wand oder mitten in die Luft, in den Raum. Und das fand ich schon sehr faszinierend.
Genau das hat ja die Apple-Brille zum Beispiel gemacht. Genau. Und ich würde behaupten, selbst wenn die einen massentauglichen Preis gehabt hätte, würde es bei den meisten Leuten auch nach kurzer Zeit rumliegen. Einfach weil die Ergonomie und die Verwendung dafür nicht so effizient ist, wie sich die seit 30 Jahren durchgesetzten Eingabemöglichkeiten. Ein Bildschirm, Tastatur, eine klassische Maus. Du willst, spätestens wenn du damit arbeiten willst, in dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, da scheint es bis heute
nicht offensichtlich zu funktionieren.
Und ich meine, in der Apple-Welt, du gehst in deine Küche und kannst dir dann da dein Display hinhängen, dein virtuelles YouTube, und dann wanderst du in dein Wohnzimmer und das merkt sich das System. Du gehst dann zurück in die Küche und dann hängt da dein YouTube mit deinem Kochvideo. Das funktioniert alles. Aber klar, die sind auch am Preis gescheitert und auch vor allen Dingen an dem Gewicht von der Brille. Und der Akku, ich glaube, der Akku hält irgendwie 2 Stunden. Aber du hast halt einen ganzen Klotz vorm Gesicht. Plus du bist abgeschottet, sozial von den anderen. Das sind 1000 Faktoren. Was ich aber eben noch sagen wollte, ich glaube, im B2B-Bereich existiert das definitiv. Sei es eben Autohäuser oder Inneneinrichtungen. Mit Sicherheit ist es so beim Actionfilm, also Drohnen und diese Dinge. Da ist es, glaube ich, mittlerweile, dürfte sich das durchgesetzt haben.
Ja.
Aber sonst bin ich da jetzt auch im B2B-Bereich nicht mehr zu sehr drin. Aber da würde ich Geld drauf wetten, dass sich das da in gewissen Nischen garantiert
etabliert hat. Also ich weiß, die eine Werft Deutschland macht das, wenn sie jetzt überlegen, wo man noch eine Rohrleitung hinbauen kann, dann setzen sie halt auch so einen Techniker eine Brille auf und dann stellen sie es quasi virtuell dar. Sie haben alles exakt nachgebildet und dann kannst du halt gucken, wie du das Rohr reinkriegen könntest oder halt auch nicht. Also ohne, dass du dann überhaupt aufs Schiff gehen musst.
Ja. Na gut, okay. Wir haben ja hier immer fest die Uhrzeit im Blick und die Uhrzeit oder die Zeit. Wir sind jetzt schon gut über die Stunde weg. Ich fand die drei Themen aber wirklich alles sehr interessant und wahrscheinlich könnten wir zu allen Themen, und vielleicht machen wir das ja auch, zu allen Themen da noch viel länger sprechen und können das in künftigen Podcasts dann auch noch mal machen. Aber jetzt würde ich es tatsächlich erstmal enden lassen für heute. Und ich danke euch dreien, euch beiden, vor allem natürlich unseren Gästen Dennis und Luca, dass ihr dabei wart, dass ihr so spannende Themen mitgebracht habt. Und an unsere Zuhörer kann ich sagen, beteiligt euch an der Diskussion in unserem Forum. Ich sag's nochmal, community.wasted.de oder auf unserem Discord. Da nehme ich wieder den Link in die Shownotes. Und weil wir so schön erwähnt und Shoutouts bekommen haben in anderen Podcasts unserer Community, also unserer MCNZ-Community, möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch tatsächlich auf die anderen Podcast-Formate bei uns hinzuweisen, zumindest jetzt mal auszugsweise, was wir zurzeit haben. Wir haben die MCNZ Fundgrube, wir haben MCNZ Fantastische Fakten, war es so? Richtig, genau. Fantastische Fakten. Wir haben, jetzt bin ich gerade tatsächlich selber ins Stocken geraten. Hilft mir jemand bitte? Jan, Luca.
Gibt Merch. Till hat Merch engagiert. Auf supergeek.de.
Oh, es gibt noch Merch. Tassen, ja, T-Shirts. Das gibt es tatsächlich auf Supergeek. Ja. Nee, ich war jetzt aber tatsächlich gerade noch bei unseren Co-Formaten, was wir noch hatten, aber tatsächlich zuletzt aktiv waren dann Comic. Das ist Comic hatten wir auch noch. Aber tatsächlich bin ich jetzt von der Rolle gerade. Es tut mir echt leid. Wir werden in den nächsten Folgen, werde ich dann tatsächlich die weiteren Formate nochmal darstellen. Ihr findet sie alle auf mcnz.de. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Nochmal danke an unsere Gäste und eine schöne Zeit bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Macht's gut.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas Besonderes gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.